Ich glaube, dem David hätte dieses Lied gefallen. Ewigkeit, du hast sie mir ins Herz gelegt und da läuft alles drauf zu. Ich glaube, das passt mit dem Psalm 23 ganz gut zusammen, so eine Beschreibung des Lebenswegs. Gut, wenn David auch andere Worte gewählt hat. Vor 2 Wochen waren wir bei Teil 1. Da hatten wir das Bild von dem Hirten, der da auf grüne Auen führt, zu frischem Wasser, auch durchs dunkle Tal. Und da hatten wir festgestellt, im dunklen Tal kommt es darauf an, den Blick darauf zu richten, dass der gute Hirte dabei ist. Weil sich da das Bild wechselt von dem Geber, von den Gaben zum Geber selbst. Und dass es wichtig ist, dass man was hat, aber dass es noch viel wichtiger ist, diesen Geber im Blick zu haben, mit ihm unterwegs zu sein. Deshalb, ich bin bei dir. Und jetzt wechselt das Bild ein bisschen im Vers 5 hier, dass wir hier den Gastgeber in den Blick nehmen. Da wird das Bild vielleicht ein bisschen menschlicher. Also wer sich jetzt mit dem Schaf noch nicht so ganz identifizieren kann und Wasser und Gras nicht so ganz köstlich findet, der ist jetzt vielleicht heute an dem Tisch ein bisschen besser aufgehoben. Die Idee ist die gleiche, weil auch hier dieses Versorgen und Dasein immer wieder betont wird. Und ich lade euch ein, dass wir diesen Psalm in der richtigen Übersetzung nach Luther, so wie wir ihn gelernt haben, mal zusammen beten und bekennen. Macht die Augen zu. Geht den Weg mal innerlich. Und ich bin überzeugt, ihr begegnet auch Stationen in eurem Leben, wo das vielleicht mal das Wort besonders getroffen hat. Wir beten und sprechen zusammen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. So, wir begeben uns jetzt zu diesem Gastgeber. Die Tafel ist bereitet, denn wir haben ja da gebetet, bekannt, du bereitest vor mir einen Tisch. So Luther. Manche Übersetzungen sagen, du deckst für mich einen Tisch. Gibt es da für dich einen Unterschied, ob ein Tisch bereitet wird oder gedeckt? Wir haben überlegt, also es gibt ganz unterschiedliche Empfindlichkeiten. Ich würde mal sagen, so meine Empfindung ist, wochentags wird der Tisch gedeckt, also Teller und fertig. Und an Festtagen, da wird er bereitet, vorbereitet. Und jetzt denkt mal an irgendwelche Feiern, ob jetzt eine Hochzeit oder Geburtstag. Da bemüht man sich ja schon etwas mehr, den Tisch vorzubereiten. Manche finden Deko gut, die andere ist egal. Aber dieses Vorbereiten für ein außergewöhnliches, wichtiges Ereignis, dieses Wort verwendet jetzt hier die Bibel. Ein Vorbereiten, wie man zum Beispiel auch einen Altar richtet für einen Gottesdienst. Und das gleiche Wort wird jetzt hier verwendet, ein Vorbereiten wie für ein Festessen. Also mit besonderer Sorgfalt für besondere Gäste. Und David sagt, du, also Gott, bereitest diesen Tisch für mich. Mir gefällt hier besonders die Übersetzung von der Guten Nachricht. Festlich nimmst du mich auf an deinem Tisch. Also, das ist so ein Fest und da ist ein Platz für mich. Da hat er einen Platz für mich. Und wenn wir jetzt überlegen, wie Jesus dieses auch gelebt hat, wenn er einem Festessen eingeladen hat, bei der Berufung des Levi fällt uns das erste Mal auf, welche Gäste Jesus da am Tisch hatte. Das war nicht die Elite. Das waren nicht die braven Bürger. Es wurde ihm vorgehalten, der isst mit den Zöllnern und Sündern. Da merken wir was von Gottes Herz, dass er jeden da einlädt, dass es da keine Eingangskontrolle gibt nach irgendwelchen menschlichen Maßstäben. Festlich nimmst du mich auf an deinen Tisch. Und dann zeigt es ja ein Bild, dass dieser Tisch immer gedeckt ist. Wir kommen nachher noch zu der Fülle. Und ich gebe es dazu, also meine Mahlzeiten, die sind immer recht schnell. Also so 10 Minuten kochen, 5 Minuten essen unter der Woche. Das ist keine Tischkultur in diesem Sinn. Und ich frage mich, ob nicht manchmal wir das wieder üben müssten, tatsächlich hinzusitzen und zu genießen, auch im geistlichen Sinn. Dass ich eben nicht nur so im Vorbeigehen mal geschwind ein Brot mitnehme, das ist das Allerschlimmste, gell? Man isst dann so irgendwie zwischen Küche und irgendwo, sondern dass man sich mal Zeit nimmt. Vielleicht gibt es ja manchmal auch so eine geistliche Unterernährung, einfach aus dem Grund, weil man hier nicht Platz nimmt, schnell, schnell weiter, sich's mal meint, man stopft sich's rein, aber vielleicht damit was verpasst, nämlich, dass er uns an seinen Tisch einlädt. So wie mir Zeit nehmen, ein Besuch kommt, komisch, da klappt es mit dem Essen besser. Da sitzt man nämlich da und redet. Der Gastgeber. Also Jesus lädt dich immer wieder ein an seinen Tisch. Er hat ihn schon lange vorbereitet. Und dann heißt es ja da, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Was sollen jetzt die Feinde hier im diesem so harmonischen Psalm. Also Feinde hatte ja David eine ganze Menge in seiner Familie. Sein eigener Sohn wollte ihm den Thron rauben. Unter den Höflingen waren bestimmt auch die ein oder andere Neider. Dann hatte er in den Ländern drumherum an allen Grenzen Feinde und Kämpfe zu führen. Wo sitzen deine Feinde? Das können Neider sein. Ich glaube, die Feinde heutzutage, die kommen jetzt weniger mit einem Schwert oder mit einer Kugel, sondern sind vielleicht die anderen Menschen, die uns manchmal das Leben auch schwer machen. Und da sagt David, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also David hat es erlebt und überlebt. Und ich finde, er zeigt uns, also die können wir nicht wegreden. Also die einfach mal auszublenden, das geht halt nicht, weil sie zum Leben dazugehören. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und manchmal ist es vielleicht auch dran, da mal geschwind innezuhalten, die Feinde anzuschauen und nicht zu vergessen, dass es auch bei David manchmal schon ein Prozess war. Dass er da hinkommt, den Tisch zu sehen und sich nicht von den Feinden aufhalten zu lassen. Der Psalm 22 vorher, der spricht nämlich noch eine ganz andere Sprache, dass er unter diesen Feinden leidet. Dass er sagt, ich kann es nicht mehr aushalten, wie lange noch. Da war schon auch Raum für Klage. Nur in dem Moment nimmt er jetzt den Blick eben auf das andere. Und man könnte sich schon entweder in diese Blickrichtung drehen oder in die, auf was konzentriere ich mich im Leben, auf meine Feinde. Und ich höre da drin auch so ein großes Aber. Also auch wenn da Feinde sind, auch wenn da das Dunkle ist, deckt mir Gott trotzdem den Tisch. Und Gott lässt sich nicht von äußeren Umständen abhalten, uns den Tisch zu decken. Denn du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Das auch in diesen widrigen Umständen. Und jetzt hat die Bibel Öl und Wein oft als Zeichen so der Heilszeit. Also jetzt weniger das äußere Wohlbefinden, sondern dieses Heil, dieses Shalom mit Gott. Und die Übersetzungen, die greifen das sehr gut auf, dass die Elberfelder Übersetzung sagt, mein Becher fließt über. Also wir haben hier einen Becher, erinnert uns ans Abendmahl, den Becher des Heils, der überfließt. Also wisst ihr, wie das aussieht, wenn ein Becher überfließt, dann wird das Tischtuch dreckig. Das ist überfließend. Oder Neues Leben sagt, du überschüttest mich mit Segen. Segen nimmt jetzt auch wieder dieses Bild besser auf vom Heil. Und wenn man überschüttet wird, also zum Beispiel mit Wasser, dann ist man nass, dann ist man nicht nur betröpfelt. Das heißt, da kommt eine Fülle, die wir gar nicht fassen können. Ihr habt für eure Tomaten so einen kleinen Becher bekommen. Ihr dürft auch einen größeren nehmen oder eine Tüte nachher. Weil wenn der Becher irgendwann voll ist, so viel könnt ihr gar nicht mitnehmen. Das ist das Bild hier. Gott gibt mehr, als wir überhaupt brauchen können, überhaupt fassen können. Du überschüttest mich mit geistlichem Segen. Und Luther übersetzt dann, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Kleiner Hebräischkurs, da heißt es einmal Gutes, Tob, also kann man übersetzen mit Gutes, Güte, Wohltat, oder die Chesed, Güte, Gnade, Liebe, Treue. Das ist jetzt schön, wenn man die verschiedenen Übersetzungen da anschaut, da wird es echt schwierig, welche Wahl man trifft. Welches dieser Worte man jetzt nimmt. Luther sagt Gutes und Barmherzigkeit. Die anderen Worte, die sagen Gutes und Gnade. Ein bisschen sind sie unterschiedlich, aber von der Idee her sind sie doch ziemlich ähnlich, diese Begriffe. Denn sie zeigen beide eine Wohltat Gottes, also die über das notwendige Maß hinausgeht. Also notwendig wäre jetzt, dass man, wenn man Durst hat, ein volles Glas kriegt. Über diese Notwendigkeit hinaus ist dieses, wenn es so voll wird, dass es überläuft. Das versuchen die zwei Begriffe hier zu sagen. Diese Güte, Wohltat, Gnade über das Maß hinaus. Man könnte es auch mit dem Arbeitsgeber, Arbeitnehmer vielleicht vergleichen. Also in Ordnung ist 8 Stunden am Tag. Über das Maß hinaus sind dann die 3 Überstunden, die man halt macht, einfach wenn man es gern macht. Ja? Das ist dieser geistliche Segen, der hier mit diesem Bild überfließend ausgedrückt wird. Also nicht nur das Notwendige, sondern drüber hinaus. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, empfinden wir das manchmal so? Dieses überfließend? Oder wie es am Anfang hieß, mir wird nichts mangeln? Fühlt sich vielleicht manchmal anders an. Und jetzt ist für mich die Frage, wie kriegen wir diese Spannung hin? Kannst du das immer so sagen, mir wird nichts mangeln? Ich habe immer diese Fülle. Manchmal fühlt sich vielleicht ein bisschen anders an. Schlüssel zum Glück ist die Frage. Was ist für uns der Schlüssel zum Glück? Wann ist ein Leben gelungen? Wann würdest du sagen, oh, mir geht's prächtig? Ist es vielleicht manchmal in unserer westlichen Kultur mehr dieses Äußere, dass man sagt, so ein Schlüssel, also wenn ich einen guten Job habe und Karriere machen kann. Ich glaube, einer unserer Schlüssel zum Glück ist auch Gesundheit. Merkt man spätestens dann, wenn es mal klemmt. Oder ist ein Schlüssel die Familie? Also, wenn es keinen Streit gibt, sind wir schon mal sehr dankbar. Vielleicht muss man es auch für die Eltern sagen, gell? Also, wenn die Kinder einen guten Weg gehen, ist das Glück? Ja, das ist Glück. Woran hängen wir noch unser Glück? An den schönen Urlaub? Das erhoffen wir uns jetzt alle. Keine Frage. Worauf wir unser Glück wird sich dann in unserem Leben zeigen, wie wir unsere Prioritäten setzen. Ich glaube, Ansehen ist vielleicht auch so ein Schlüssel zum Glück. Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, in Deutschland unsere Sicherheit, also da, ich glaube, das ist bei mir so ein Schlüssel, wo ich manchmal denke, wenn ich es wüsste, was kommt. Also Unsicherheit kann ich ganz schlecht aushalten. Und irgendwelche Sachen nicht regeln zu können, weil es einfach nicht in meinem Machtbereich liegt, mit dem kann ich auch ganz schlecht umgehen. Empfinde ich manchmal als Mangel. Ist für mich so ein Schlüssel zum Glück? Naja, und was du noch für einen hast? Und wenn wir die angucken, dann ist es uns vielleicht manchmal verständlich, dass wir sagen, mir wird nichts mangeln. Mein Becher fließt über. Wo ist mein Schlüssel zum Glück? Und vielleicht müssen wir manchmal sagen, unsere Schlüssel zum Glück, vielleicht sind es auch manchmal so Feinde, die uns daran hindern, den Blick auf den geistlichen Segen zu legen. Sehe ich nur meine Begrenzung in diesem Bereich und meinen Mangel, dann übersehe ich vielleicht den geistlichen Segen, den Gott immer schenkt. Gutes und Gnade wird mir folgen. Das hat nichts mit dem zu tun, Das bekomme ich, auch wenn die äußeren Umstände mangelhaft und schlecht sind. Im Psalm 73 heißt es, Gott nahe sein ist mein Glück. Das heißt nicht, dass alles andere prima läuft. Aber es lässt sich auch nicht dran aufhalten. Wenn es dann ans Sterben geht, kann das hier keiner antasten. Gott nahe sein ist mein Glück. Und dann heißt es im Psalm 25, der Herr ist gut und gerecht. Wenn man überlegt, dieses Güte und Gnade, das wird jetzt als Eigenschaft Gottes bezeichnet. Gut und gerecht, weil Gott gar nicht anders sein kann. Deshalb kann er uns mit gar nichts anderem den Tisch decken. Und ich glaube, die Widrigkeiten im Leben, die kommen jetzt nicht von dem, der uns Gutes und Gnädiges tut. Was da im Leben dazwischen funkt, kommt meiner Meinung nach von der anderen Seite. Denn da ist noch ein kleines Wort drin. Nur. Also die Elberfelder Übersetzung, die ist da besser. Die sagt nämlich nur Güte und Gnade. Luther hat es dummerweise weggelassen. Nur. Drei Buchstaben, aber sie zeigen, es hat nichts anderes Platz. Nochmal ein Getränk. Wenn du sagst, ich möchte einen Saft, dann ist da nur Saft drin. Der ist nicht gepanscht mit Wasser. Und wenn da etwas nur für mich ist, dann heißt es, die anderen kriegen da nichts davon ab. Also nur zeigt etwas Ausschließliches und auch ganz Gewisses. Keine Mischung. Und es steht tatsächlich da, nur Güte und Gnade. Also, an so einem Tisch gern zu sitzen. Und alles andere ist diese Vermischung von meinem Gefühl, wie es vielleicht dumm läuft, dass ich es vielleicht manchmal auch Gott vorwerfe, ich habe zu wenig, ich bekomme zu wenig. Der andere hat mehr. Nein, hier heißt es nur Güte und Gnade und dann was Nettes werden mir folgen. Folgen. Wie empfindest du das? Ist es ein Verfolgen oder ein Folgen oder Begleiten? Ein Folgen ist vielleicht eher ein positiver Aspekt. Verfolgen wie negativ, so Gangsterjagd und so. Aber das heißt, Gott ist da mit oder auch begleitend dabei, sagen manche Übersetzungen, weil er uns nicht allein durchs Leben rennen lässt. Und mit diesem Folgen, da kommt mir immer wieder so ein Bild, als ich mit meinem Patenkind Fahrradfahren gelernt habe. Also ist ja so, gell, diese ersten wackeligen Versuche auf dem Fahrrad, da ist man immer hinten dran und hält es noch ein bisschen, dass das nicht kippelt. Dann die nächste Stufe ist, wenn es dann etwas zügiger läuft. Und dann hatte ich da immer auch meine Trainingseinheit im Hinterherrennen. War dann so, der Kerl, der hat immer nach rechts und links geguckt und jedes Mal ist der Lenker natürlich da geschlenkert. Ich habe ihn schon immer im Graben liegen sehen. Aber ich war immer ganz hinter dran, um einzugreifen. Wenn der Schlenker dann zu groß wurde, so habe ich gefolgt, verfolgt, um einzugreifen. Güte und Gnade werden mir folgen, sagt hier der Psalm. Das heißt, Jesus ist doch auch hinter uns dreier. Greift ein, korrigiert. Und dann was ganz Schönes, dass das eben alle Tage meines Lebens gilt. Begleiten bis ans Ende meiner Tage. Und da nimmt jetzt die Bibel einfach auch diese Ewigkeit in den Blick. Ich habe jetzt hier nochmal 4 Übersetzungen. Die drücken es alle so unterschiedlich aus. Und ich denke mir, vielleicht ist auch das echt schwer in Worte zu fassen, wie die Ewigkeit sein wird. Die Lutherbibel, die sagt, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Schönes Bild. Ich werde bleiben im Haus. Ich muss nicht mehr fort. Nicht mehr raus in die Kälte und in die Widrigkeiten. Die Elberfelder Bibel sagt, ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Da ist dieser Aspekt von Zurückkehren. Vielleicht ist man manchmal auch auf Abwegen gewesen. Hat sich irgendwo verrannt. Und Gott sagt immer, hallo, komm, der Tisch ist gedeckt. Ich kehre zurück ins Haus des Herrn. Bei der Basisbibel gefällt mir, mein Platz ist im Haus des Herrn. Irgendwo einen Platz zu haben. Habt ihr daheim am Esstisch Stammplätze? Also, das ist ja oft so, wenn man als Besuch kommt, muss man aufpassen, dass man sich nicht falsch hinsetzt. Mein Platz, der ist da und den macht mir eigentlich auch keiner streitig. Oder neues Leben, ich werde für immer im Haus des Herrn wohnen. Also wer ab und zu Umzugskisten packen muss, weiß, wie ätzend das ist. Ich werde für immer da wohnen. Was Beständiges, was ewig. Vorher haben wir gesungen, die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt, weil ich glaube, wir ahnen, dass wir da hingehören. Und wenn es da heißt, ich kehre zurück, das ist auch was mit dem zu tun hat, dass Gott den Menschen geschaffen hat, damals noch in Eden, in so einer realen Präsenz. Und dann die Erdenzeit eben nicht mehr so sichtbar in Gottes Gegenwart war. Und dann ist es da nicht aus im Grab, sondern wir wechseln wieder die Wirklichkeit. Wir kehren zurück zu unserem Schöpfer, um dort zu bleiben in Ewigkeit. Und da ist jetzt nicht nur ein Tisch gedeckt, sondern Jesus sagt, da gibt es eine Wohnung für dich. Also das wird nochmal gesteigert. Dieser geistliche Segen, den wir hier ansatzweise haben, so ein bisschen, der wird nochmal gesteigert in der Ewigkeit. Und das war die Lebenserfahrung von David. Also man nimmt an, dass das im reiferen Alter dieser Psalm geschrieben wurde, dass der schon viel durchlebt hat in seinem Leben, aber merkt, an diesem Ziel, da ist nichts zu rütteln, da komme ich hin. Und vielleicht merkt man auch was von diesem Vertrauen, das er hat bei allem Dunkeln und Feinden, dass es eben nichts dran rütteln kann an dem. Und ich habe hier ein Gebet, das ich zum Abschluss mit uns beten möchte, wo das immer, ich bete es gern, wenn ich auch manchmal mit diesem Ringen schwer zurechtkomme, mit den Feinden und den dunklen Tälern nicht zurechtkommen, dann empfehle ich das immer wieder zu beten. Wir tun es gemeinsam. Herr, du bist größer als unser Herz. Dem Rätsel des Bösen stellst du das Geheimnis deiner Liebe gegenüber. Keines von beiden kann ich ergründen. Wichtig für mich ist nicht, dass das Rätsel des Bösen gelöst ist. Wichtig ist, dass du mich erlöst hast von seiner Gewalt. Und Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du uns den Weg bereitet hast, den Tisch deckst immer wieder. An diesem Sonntag besonders. Ja, vielleicht ist so ein Sonntag da, um sich an diesen Tisch zu setzen mit dir und das zu genießen, was du alles gibst. Danke, dass wir aus deiner Fülle nehmen dürfen, Tag für Tag. Und dass es nicht nur für uns reicht, für mich reicht, sondern für so viele. Ja, und wir bitten dich für die, die wir lieben, dass sie sich auch einladen lassen an deinen Tisch. Dass sie vielleicht wieder zurückkehren zu deiner Güte und Gnade und Treue. Und ich möchte dich bitten, dass das immer wieder, dieser Blick unser Leben verändert. Auch unsere Einstellung zu Dingen. Dass das Leben und dieses Denken vom Ziel her auch jetzt schon unser Leben beeinflusst, beeinträchtigt. Und wir danken dir über alles, dass du an unserer Seite bist, uns begleitest, uns folgst, heute und auch nächste Woche, ob jetzt bei der Arbeit oder im Urlaub. Danke, du bist da. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann geht mit diesem Hirt, mit diesem Wirt in den Sonntag unter seinem Segen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.